بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Willkommen zu einem weiteren Podcast von Perlen des Lichts. Scheiße euch, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du jetzt seit Folgen mir zuhörst, während ich aus diesem sehr wertvollen Buch, das Buch heißt Die ewige Glückseligkeit, vorlese. Was ist das für ein großes Glück? Was ist das für ein großes Glück, dass ich aus diesem Buch vorlesen darf und du dir die Zeit nimmst, um diesem Buch zu lauschen? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ja, die wahre Religion von Isa a.s., Friede sei mit ihm, wurde von seinen Feinden schon nach kurzer Zeit hinterhältig entstellt. Ein Jude namens Paulus behauptete, er glaube an Jesus und tat so, als würde er versuchen, das damalige Christentum, das Urchristentum, zu verbreiten. Doch in Wirklichkeit beseitigte er das vom Himmel herabgesandte Evangelium. Vier Personen kamen hervor, die niederschrieben, was sie von den 12 Jüngern, Aposteln gehört hatten, und es kamen 4 Bücher zustande, die als Evangelien bezeichnet werden. Durch die Lügen des Paulus fanden auch in diese Bücher Einkehr. Auch wenn der Apostel Barnabas korrekt niedergeschrieben hat, was er von Jesus, Friede sei mit ihm, vernommen und gesehen hat, wurde das Barnabas-Evangelium vernichtet. Die verfälschten Evangelien wurden mit der Zeit immer mehr und an jedem Ort wurden andere Evangelien gelesen. Als Konstantin der Große ein Götzendiener war, nahm er das Christentum an und vergrößerte die Stadt Istanbul, baute sie aus und verlieh ihr den Namen Konstantinopel. Er befahl, alle Evangelien zu vereinheitlichen und versammelte im Jahre 325 nach Christus in Nicea, Iznik, 318 Bischöfe und ließ vieles von seinem alten Heidentum in die neu verfasste Bibel einfließen. Er erkannte auch an, dass die Weihnachtsnacht zum Neujahr wird. Somit entstand das neue Christentum. Im Evangelium Jesu, Friede sei mit ihm, und in dem von Barnabas verfassten Evangelium steht, dass Gott einer ist. Der Trinitätsgedanke, den Platon aufbrachte, fand Einlass in die zuerst verfassten, entstellten 4 Evangelien. Konstantin ließ die Trinität auch in die neue Bibel einfließen. Ein Priester namens Arius verkündete, dass diese Bibel nicht der Wahrheit entspricht, Gott einer ist und Jesus nicht sein Sohn, sondern sein Diener ist. Doch niemand hörte auf Arius und er wurde sogar exkommuniziert. Arius floh nach Ägypten und predigte dort zwar den Monotheismus, wurde aber ermordet. Die Kaiser nach Konstantin waren zwiegespalten zwischen der arianischen Glaubensrichtung und dem neuen Christentum. Somit wurde in Konstantinopel ein zweites Konzil, dann ein drittes, dann in der Stadt Ephesus, ein viertes und in Kadıköy, Kalkedon, ein fünftes und wieder in Konstantinopel ein sechstes Konzil abgehalten und stets neue Bibeln verfasst. Letztlich nahmen der deutsche Priester Martin Luther und Calvin im Jahre 1224 die letzten Veränderungen vor. Die Christen, die an diese neue Bibel glaubten, wurden Protestanten genannt. In diesem gesamten Prozess nahm das Christentum eine erstaunliche Form jenseits von Vernunft und Wahrheit an. Wie können die berechtigten Angriffe gegen das Christentum in Europa gegen den Islam gerichtet werden? Wie können die berechtigten Angriffe gegen das Christentum in Europa gegen den Islam gerichtet werden? Die Erlösung von der Strafe im Jenseits ist davon abhängig, Mohammed a.s. zu folgen. Wer auf dem Weg schreitet, den er gewiesen hat, erlangt die Liebe Allahs des Erhabenen. Wer ihm folgt, erlangt die Glückseligkeit, ein aufrichtiger Diener Allahs des Erhabenen zu sein. Die Ranghöchsten unter den mehr als 124.000 Propheten, die in die Welt gekommen sind, trugen den Wunsch, ihm zu folgen. Hätte sich Musa a.s. in seiner Zeit befunden, dann hätte er ihm, trotz seines eigenen hohen Ranges, volle Liebe Folge geleistet. Dass Isa a.s. vom Himmel herabkommen und seiner Religion folgen wird, ist etwas, das jedermann weiß. Die Muslime, die seine Gemeinde bilden, sind, weil sie ihm folgen, die besten und segenvollsten Menschen seit jeher. Die meisten derer, die in das Paradies eingehen werden, stammen aus seiner Gemeinde und sie werden vor allen anderen Menschen in das Paradies einziehen. Der edle Koran ist eine göttliche Komposition. Nazm bedeutet lexikalisch, Perlen auf einer Schnur aneinander zu reihen. Das Aufreihen von Worten gleich Perlen wird auch Nazm genannt. Jedes Gedicht ist eine Komposition, also eine Nazm. Die Worte des edlen Korans sind arabisch. Doch es ist der erhabene Allah, der diese Worte aneinander reihte. Sie sind keine Aneinanderreihung von Menschen. Wenn Muhammad a.s. das Wissen, welches Allah der Erhabene in sein gesegnetes Herz angibt, mit seinen eigenen Worten auf Arabisch wiedergibt, ist dies nicht der edle Koran. Diese werden Hadith Qudsi genannt. Die arabischen Worte im edlen Koran wurden seitens Allahs des Erhabenen in Form von Versen, Ayat, aneinandergereiht offenbart. Ein Engel namens Gabriel, a.s., rezitierte diese Verse mit diesen Worten und Buchstaben und Muhammad a.s. vernahm diese Worte mit seinen gesegneten Ohren, memorierte sie und trug sie sofort seinen Gefährten vor. Allah der Erhabene sandte den edlen Koran gemäß dem Dialekt des Stammes der Quraysh. Im dritten Band des Buches Raddul Muhtar heißt es im Kapitel über den Schwur, Allah der Erhabene offenbarte den edlen Koran als Buchstaben und Wörter, wie es auch im Fethul Qadir steht. Diese Buchstaben sind erschaffen. Die Bedeutungen dieser Buchstaben und Worte beherbergen die göttliche Rede, Al-Kalamul Ilahi. Diese Buchstaben und Worte werden Koran genannt. Auch die Bedeutungen, welche auf die göttliche Rede verweisen, sind der Koran. Dieser Koran als göttliche Rede ist nicht erschaffen. Er ist, wie die anderen Attribute Allahs des Erhabenen, urewig, azali und ewig, abadi. Also azali und abadi. Die Herabsendung des edlen Korans begann in der Nacht der Bestimmung, Qadr-Nacht, und seine vollständige Herabsendung dauerte insgesamt 23 Jahre. Die Tora, das Evangelium und alle restlichen Bücher Kutub und Seiten Suhuf wurden alle mit einem Male offenbart. Sie alle glichen dem Menschenwort und ihr sprachlicher Ausdruck wies keinen Wundercharakter auf. Daher wurden sie schnell entstellt und verfälscht. Der edle Koran jedoch ist das größte aller Beglaubigungswunder Mu'jiza Muhammad a.s. und gleicht nicht dem Menschenwort. All das wird ausführlich dargelegt im 100. Brief aus dem dritten Band des Miktubat von Imam al-Rabbani, im Hujjatullahi ala al-Alamin und im 5. Band des Kommentars von Zarqani zum Al-Mawahib. Jibril a.s. kam jedes Jahr einmal und rezitierte den bis dahin geoffenbarten Koran gemäß der Anordnung auf der wohlbewahrten Tafel Al-Lawh al-Mahfuz. Unser Prophet a.s. hörte der Rezitation zu und wiederholte sie. Im Jahr seines Verscheidens in das Jenseits kam Jibril a.s. zweimal und rezitierte den gesamten Koran gemeinsam mit dem Propheten zwei Male. Muhammad a.s. konnte den gesamten edlen Koran auswendig und die Mehrheit der edlen Gefährten ebenfalls. Einige der Prophetengefährten hatten nur einige Teile auswendig gelernt und einen Großteil niedergeschrieben. Im Jahre des Ablebens unseres Propheten versammelte der Kalif Abu Bakr radiallahu anh jene, die den Koran auswendig konnten und ließ auch die niedergeschriebenen Stücke bringen. Er ließ dann den gesamten edlen Koran von einem Gremium schriftlich festhalten. So kam ein Buch zustande, welches Mushaf oder Mishaf genannt wird. 33.000 Prophetengefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, waren einheilig der Einsicht, dass ein jeder Buchstabe im Mushaf korrekt und an seiner richtigen Stelle ist. Doch die Suren waren nicht voneinander getrennt. Der dritte Kalif Uthman radiallahu anh ließ die Suren im Jahre 25 nach Hijra voneinander trennen und die Suren anordnen. Er ließ weitere 6 Koranexemplare anfertigen und übergab sie mit dem Originalcharakter Bahrain, Damaskus, Ägypten, Kufa, Jemen, Mekka und Medina. Alle heute weltweit verfügbaren Koranexemplare wurden von diesen 7 kopiert und vermehrt. Es gibt nicht einmal einen Punkt, der sie voneinander unterscheidet. Im edlen Koran gibt es 114 Suren und 6236 Verse. Es gibt zwar auch andere Zählungen und einige sagen, es gäbe mehr oder weniger Koranverse, doch der Grund hierfür ist, dass einige lange Verse in mehrere kurze Verse aufgeteilt oder mehrere kurze Verse als ein langer Vers gezählt werden. Ein anderer Grund liegt darin, dass die Besmele zu Beginn des Suren insgesamt als ein einziger Vers oder jede Besmele als eigenständiger Vers gezählt wird. Hierüber gibt es ausführliche Informationen in dem Buch Bustanul Arifin. Jeder Dichter hat seine eigene Begabung im Komponieren beim Schreiben von Gedichten. Wenn wir beispielsweise einem Sprachwissenschaftler, der die Gedichte von Mehmet Akif und Nabi gut kennt, das letzte Gedicht von Mehmet Akif vorlegen und sagen, dies habe Nabi geschrieben, würde er dann nicht darauf ohne Zweifel, auch wenn er dieses Gedicht vorher noch nie gehört hat. Ihr irrt euch. Ich kenne die Dichtungsart, den Stil von Nabi Effendi und Mehmet Akif gut. Dieses Gedicht ist von Mehmet Akif, nicht von Nabi sagen? Selbstverständlich würde er das sagen. So wie sich das Aneinanderreihen von türkischen Wörtern bei 2 türkischen Dichtern gravierend unterscheidet, gleicht der edle Koran keinem Menschenwort. Dass es sich beim edlen Koran nicht um ein Menschenwort handelt, ist auch durch Experimente festgestellt worden und kann zu jeder Zeit bewiesen werden. Und zwar hat ein arabischer Dichter auf einer Seite mit allen Feinheiten der Sprache etwas verfasst, dazwischen einige Zeilen Hadith geschrieben und dann an anderer Stelle einen Koranvers eingefügt, der den gleichen Inhalt aufweist. Dies wurde dann jemandem, der kein Wissen über Islam und Koran hat, aber die arabische Sprache gut beherrscht, als Text einer beliebigen Person vorgelegt. Während des Lesens hielt er beim Hadith inne und sagte, diese Stelle ist anders als das obige. Die Sprachkunst hier ist höher. Als er beim Koranvers ankam, hielt er völlig erstaunt inne und sagte diesmal, diese Stelle gleicht überhaupt keinem Menschenwort. Es gibt Bedeutungen innerhalb von Bedeutungen und es ist unmöglich, alles zu verstehen. Der Heilige Koran kann in keine andere Sprache, nicht einmal in das Arabische, übersetzt werden. Ein beliebiges Gedicht kann nicht einmal in seine eigene Sprache vollständig übertragen werden. Nur die Bedeutungswiedergabe und Erklärung ist möglich. Um die Bedeutung des edlen Korans zu verstehen, sollen nicht Übersetzungen gelesen werden. Die Bedeutung eines Verses zu verstehen, bedeutet nämlich zu verstehen, was Allah der Erhabene mit diesem Vers gemeint hat. Wer irgendeine Übersetzung dieses Verses liest, wird daraus nicht den göttlichen Willen, die göttliche Intention, al-Muradul Ilahi, verstehen, sondern nur die Bedeutungswiedergabe gemäß dem Wissensstand des Übersetzers erfahren. Wer die Übersetzung eines Ungebildeten oder Ungläubigen liest, wird nicht den Willen Allahs des Erhabenen erfahren, sondern das, was der Übersetzer sich als Bedeutungsmöglichkeit erdacht hat, weil er glaubte, er habe irgendetwas verstanden. Ein Gesetz, das Dorfbewohner betrifft, wird von der Regierung nicht direkt den Dorfbewohnern zugesandt, denn selbst wenn sie es lesen könnten, würden sie es nicht verstehen. Das Gesetz wird erst an die Gouverneure übermittelt. Die Gouverneure lesen das Gesetz, verstehen es, fügen Erklärungen hinzu und schicken es den Bezirksvorsitzenden. Diese wiederum lesen diese Erklärung, führen es noch weiter aus und erklären es den Dorfvorsitzenden. Die Dorfvorsitzenden würden es nämlich durch alleiniges Lesen nicht verstehen. Diese Dorfvorsitzenden leiten das Gesetz dann weiter an die Dorfbewohner, und zwar in deren Dorfdialekt. Was den edlen Koran anbelangt, so ist er göttliches Gesetz. Allah der Erhabene wies im Koran seinen Dienern den Weg zur Glückseligkeit und sandte sein eigenes Wort Kalam, dem Höchsten unter allen Menschen. Einzig und allein Muhammad a.s. ist fähig, die Bedeutung des edlen Korans zu begreifen. Niemand außer ihm kann ihn gänzlich verstehen. Obwohl die edlen Gefährten, radiallahu anhum ajma'in, als Muttersprachler das Arabische beherrschten und sprachbegabt und eloquent waren, konnten sie einige Verse nicht verstehen und pflegten deshalb den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, dahingehend zu befragen. So sah beispielsweise der ehrwürdige Omar, radiallahu anh, eines Tages, als er an einem Ort vorbeiging, wie der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, dem edlen Abu Bakr, radiallahu anh, etwas erzählte. Er gesellte sich zu ihnen und hörte zu. Später gingen zwar auch andere an ihnen vorbei, doch sie scheuten sich davor, zu ihnen zu kommen und zuzuhören. Deshalb sagten sie am nächsten Tag, als sie Omar radiallahu anh sahen, zu ihm, »O Omar, der Gesandte Allahs erzählte euch gestern etwas. Berichte uns, was es war, damit wir es lernen.« Der Prophet sagte nämlich immer zu, »Erzählt euren Glaubensgeschwistern, was ihr von mir vernommen habt. Informiert euch gegenseitig.« Da berichtete der ehrwürdige Omar, gestern fragte Abu Bakr den Gesandten Allahs nach der Bedeutung eines Koranverses, den er nicht verstand. Der Gesandte Allahs erklärte ihm daraufhin den Vers. Ich habe eine ganze Stunde zugehört und nichts verstanden. Der Prophet erklärte es nämlich gemäß dem hohen Rang des ehrwürdigen Abu Bakr. Der ehrwürdige Omar selbst hatte einen solch hohen Rang, dass der Prophet über ihn gesagt hatte, ich bin der Letzte der Propheten. Nach mir wird kein Prophet mehr entsandt werden. Hätte es nach mir noch einen Propheten gegeben, so wäre Omar zum Propheten geworden. Obwohl sein Rang so hoch und er des Arabischen mächtig war, verstand er nicht einmal die Erklärung eines Koranverses. Dies rührt daher, dass der Gesandte Allahs, salawatullahi ta'ala wa taslimatuhu alayhi wa alayhi ajma'in, jedem entsprechend seinem Rang eine jeweilige Angelegenheit erklärte. Abu Bakrs Rang war viel höher als der von Omar. Doch selbst er, ja sogar Jibril alayhi salam, fragte den Gesandten Allahs nach der Bedeutung und den Geheimnissen des edlen Korans. Im Buch Al-Hadiqa steht im Kapitel über die Übel der Zunge, Imam al-Suyuti berichtet, dass der Gesandte Allahs die gesamte Erklärung Tafsir des edlen Korans seinen Gefährten mitteilte. Zusammengefasst lässt sich sagen, die Bedeutung des edlen Korans verstand einzig und allein Muhammad alaihi salam und teilte sie mittels seiner Hadithe mit. Er ist es, der den edlen Koran erklärt hat. Eine richtige Koranauslegung sind folglich seine Hadithe. Unsere Religionsgelehrten schliefen und ruhten nicht und opferten ihre Gemütlichkeit, um diese Hadithe zu sammeln und sie in den Büchern zur Koranexegese, Tafsir-Büchern, festzuhalten. Eines der wertvollsten unter diesen Büchern ist der Korankommentar von Baydawi. Um diese Tafsir-Bücher verstehen zu können, muss man sich 30 Jahre lang unaufhörlich eifrig bemühen und die 20 Hauptwissenschaften gut studieren. Die Zweige dieser 20 Hauptwissenschaften sind wiederum 80 Wissenschaften. Eine dieser Hauptwissenschaften ist die Koranexegese Tafsir. Diese Wissenschaften haben alle ihre eigenen fachkundigen Gelehrten und zahlreiche Bücher. Einige arabische Wörter, die heute zur Verwendung kommen, weisen in der islamischen Rechtswissenschaft Fiqh andere Bedeutungen und in der Koranexegese wiederum ganz andere Bedeutungen auf. Sogar ein und dasselbe Wort nimmt je nach Stellung im edlen Koran und je nach Partikel, die hinzutritt, eine ganz andere Bedeutung ein. Wenn diejenigen, die kein Wissen über diese umfangreichen Wissenschaften haben, gemäß dem heutigen Arabisch eine Koranübersetzung anfertigen, kommt dabei etwas ganz anderes heraus als die tatsächliche Bedeutung des edlen Korans. Ein jeder kann von den feinen Bedeutungen, Vorzügen, Zeichen und tiefen Geheimnissen des edlen Korans nur im Maße seiner Glaubensstärke etwas verstehen. Die Exegese, Tafsir, geschieht nicht durch Vermittlung und Niederschrift. Die Exegese ist ein Licht, ein Nur, welches in den Herzen der großen Gelehrten aufgeht. Die Tafsir-Bücher sind der Schlüssel zu diesem Licht. So wie die Juwelen zum Vorschein treten, wenn die Schublade mit diesem Schlüssel aufgeschlossen werden, so geht dieses Licht im Herzen auf, wenn diese Tafsir-Bücher gelesen werden. Die in den 80 Wissenschaften bewanderten Gelehrten verstanden diese Koranauslegungen und verfassten, um sie religionsunkundigen Menschen, wie wir es sind, kundzutun, tausende Bücher für Menschen mit unterschiedlichem Niveau. Wertvolle Korankommentare wie Mawakib, Tibyan und Tafsire Ibn Layth gehören zu diesen Büchern. Der Tibyan genannte Korankommentar ist eine im Jahre 1110 nach Hijra angefertigte türkische Übersetzung. Ja, die Koranauslegung von Vehbi Efendi aus Konya ist eher ein Predigtbuch. In den neuen türkischen Korankommentaren und Grundlagenbüchern Ilmihal, sogar in denen, die unter ihnen als die wertvollsten erachtet werden, sind persönliche Meinungen enthalten und die Schaden für die Leser ist größer als der Nutzen. Doch insbesondere die Koranauslegungen und Übersetzungen von Islamfeinden und Ehegängern, die sie schreiben, um die Bedeutungen des edlen Korans zu entstellen, sind reines Gift. In den Köpfen der Jugendlichen entstehen durch das Lesen dieser Werke Fragezeichen, Zweifel und Widersprüche. Ohnehin ist es für Menschen wie wir, die über wenig religiöses Wissen verfügen, nicht geeignet, Tafsir und Hadith-Bücher zu lesen, um daraus den Islam zu erlernen. Denn einen Koranvers oder Hadith falsch zu verstehen oder daran zu zweifeln, kann zum Verlust des Glaubens führen. Allein Kenntnis über die arabische Sprache genügt nicht, um Tafsir und Hadithe verstehen zu können. Wer denkt, dass alle, die des Arabischen mächtig sind, Religionsgelehrte seien, irrt sich gewaltig. Es gibt in Beirut und anderen Orten viele Priester, deren Muttersprache Arabisch ist und die arabische Literatur gut kennen. Doch keiner von ihnen hat die leiseste Ahnung vom Islam. In dem Wörterbuch namens Al-Munjid, welches sie im Jahre 1956 druckten, wurden viele islamische Namen, selbst der Name des Friedhofs Al-Baqi in Medina, sogar das Datum des Ablebens unseres Gärtenpropheten falsch geschrieben. Ein jeder, der die wahre Bedeutung des edlen Korans verstehen und lernen will, sollte unbedingt die Werke der islamischen Gelehrten über die Glaubenslehre Kalam, Rechtswissenschaft Fiqh und Ethik Akhlaq lesen. Die Inhalte all dieser Bücher wurden aus dem edlen Koran und den ehrwürdigen Hadithen entnommen. Die Bücher, welche als Koranübersetzung verfasst sind, können nicht die richtige Bedeutung wiedergeben. Wer diese Übersetzungen liest, wird sich von den Gedanken, Ideen und Arabischen des Verfassers beeinflussen lassen. Dies kann sogar so weit führen, dass er aus dem Glauben tritt. Ja, und dieses Buch, die ewige Glückseligkeit, beinhaltet eben genau das. Kalam, Fiqh und Ethik. Akhlaq. Liebe Geschwister, das reicht dann erstmal. Ich bedanke mich für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Inshallah, bis zum nächsten Mal. Ma'a salam, assalamu alaikum.